Happy Shooting Special. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich finde die Maus nicht. Ich hab zu viele Mäuse auf dem Tisch.
Guck mal rechts neben die Tastatur.
Nee, ich habe hier 1, 2, 3 Rechner irgendwie rumstehen und gerade bewege ich die Maus und tut das nicht.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, hallo, hier sind wir wieder mit Happy Shooting. Diesmal Folge Nummer 5, das Nachtfotografie Special. Und am Mikrofon sind der Chris und
der Boris. Hallo.
Hallihallo, wie geht's dir heute?
Auch mir geht's heute richtig gut. Ich habe ganz viele tolle neue Nachrichten privater Natur gekriegt und ich bin richtig gut drauf heute.
Das ist schön. Das ist klasse, ja. Ich bin so ein bisschen am Rotieren, weil, lass mal schauen, wenn wir diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, ausstrahlen, dann ist ja schon nächste Woche. Also quasi, wenn ihr da draußen das hört, dann habe ich gerade voll Dampf mit einem Digitalfotografie-Workshop, den ich hier in Tübingen halte.
Richtig, da du sind hast dann, ja einen Workshop.
Genau, da sind dann einige Leute da und ja, wir lernen alles Mögliche zu dem Thema. Das geht eine ganze Woche und das heißt, diese Show ist vorproduziert, weil ich während diesem Workshop keine Chance da irgendwas aufzunehmen. Ja, lass mal schauen, was haben wir denn heute an Themen in der Show?
Genau, was haben wir denn heute an Themen?
Ja, also wir doch direkt mal in die Liste gucken. Also erstmal natürlich das große Oberthema Nachtfotografie. Das,
genau, alles was mit Dunklen zu tun hat und mit Fotos in dieser Situation.
Genau.
Genau, da haben wir hier aufgeschrieben, was muss denn eine Kamera überhaupt können, um Nachtbilder zu machen?
Ganz genau, dann geht's weiter mit dem Thema Bildrauschen und was man dagegen tun kann.
Dann wollen wir mal einen Blick werfen, was denn überhaupt gute Nachtmotive sind.
Meinst du jetzt gute Nachtmotive oder gute Nachtmotive?
Gute Nachtmotive. Gute was Nacht. Man gut im Dunkeln fotografieren kann.
Guten Abend, gute Nacht. Und ganz am Schluss, da werden wir nochmal so ein paar richtig coole Tipps hier weitergeben zum Thema, zu allem Möglichen rund um die Nachtfotografie.
Jo, da schießen wir noch was aus der Hüfte.
Genau, aber bevor ich muss eins loswerden, bevor wir jetzt mal richtig eintauchen. Mein Friseur hat blaustichige Bilder mit seiner neuen Digitalkamera.
Ei.
Ja, ich war heute nämlich beim Friseur und dann hat er mir erzählt, er hat sich jetzt eine neue, so eine kompakte kompakte Digitalkamera gekauft, von Ricoh, glaube ich. Und das, ich weiß jetzt nicht genau, welches Modell. Und ja, er hat ganz irgendwie seinen Sohn im Schwimmbad fotografiert, der an mit irgendwas Gelbem im Wasser war. Und das Gelbe war nachher grün und das Wasser war so übermäßig blau.
Igitt.
Und ich denke, da müssen wir mal noch eine spezielle Folge drüber machen, über das Thema Weißabgleich.
Ich wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt der Weißabgleich bestellt.
Also, er hat die Kamera nicht da gehabt, er konnte es mir nicht zeigen. Übrigens, Friseur Knapp in Tübingen, nur so ganz nebenbei. Mhm. Klasse Friseur.
Ich wünschte, ich hätte einen Friseur, mit dem ich über sowas reden könnte.
Ja, nee, also da stimmt's dann schon. Also mein Verdacht war auch Weißabgleich. Dann habe ich auch mal jetzt gerade vorher noch ein bisschen recherchiert und da ist auch an einer oder anderen Stelle schon die Erwähnung, dass die Ricoh-Kameras zwar ganz toll sind, aber was den Weißabgleich angeht, so ein paar Schwächen haben. Und wir wollen es nicht irgendwie eine Marke hier schlecht machen, dass alle Kameras haben irgendwo ihre Probleme, was dieses Thema angeht. Es ist verdammt schwierig für eine Kamera, den Weißabgleich sauber zu machen. Und weiß nicht, also ich kenne es sogar von der Canon 5D, wenn ich irgendwo bei Unterhalogenlicht fotografiere, dann hat alles einen üblen Gelbstich. Also viel, viel mehr als eigentlich sein müsste. Mhm. Das ist richtig schwieriges Licht für die Kamera. Wer jetzt mit den Augen rollt von den Zuhörern und denkt, worüber reden die eigentlich? Weißabgleich, werden wir noch mal eine Folge drüber machen.
Müssen wir machen.
Da hat's ja.
Nicht umsonst gibt es ja auch Software, um das wieder zu korrigieren.
Genau.
Und sowas.
Da geht es um Lichtfärbungen, die wir mit dem bloßen Auge gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber die Kameras, die sind da doch sehr empfindlich. Ja, und ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen Eigenwerbung machen. ich finde, das ist völlig legitim. Ist ja alles umsonst. Die Leute müssen es ja nicht
bezahlen. Es ist kostenlos, nicht umsonst.
Oh, Verzeihung, gratis.
Genau.
Und zwar gibt's von uns natürlich auch noch andere Podcasts. Wir sind mit Happy Shooting, ist quasi unser erstes gemeinsames Projekt, aber wir sind beide auch, wie nennt man das, Solo-Podcaster?
Weiß ich nicht. Podcast-Urgesteine oder
Podcast
so?
Podcast-Urgesteine, genau, weil wir doch beide schon einige Zeit dabei sind. Da gäbe es einmal von meiner Seite den den Tips from the Top Floor auf Englisch, auch zum Thema Fotografie. Hör auf zu lachen. Es ist dann soweit. Es sind einfach zu viele Podcasts. Hallo.
Die Verdammt, ich hatte gerade Tee beißen. Im Mund, ja.
Ist ja gut. Also, dann muss ich deinen auch noch. Also, tipsfromthetopfloor.com, da gibt's auf Englisch einiges zum Thema Fotografie. Und wenn du jetzt vor Lachen nicht kannst, dann noch
Ansonic. Das geht gerade noch, ja.
Mach mal selber.
Ja, genau. Ich mache auch schon einen Podcast schon seit Ende 2005. Unter meinem Pseudonym Ansonic. Also Ansonic. Und das ist der Ansonic Podcast auf ansonic.potspot.de. Und da geht's um verschiedene Themen, wie eben auch digitale Fotografie, Pocket-PC, Gedanken, die mich beschäftigen. Da mache ich immer wieder Soundseeings, gerade aktuell eine Serie durch ein Tonstudio.
Das ist spannend, das höre ich richtig gern.
Ist halt so ein abwechslungsreiches Programm.
Mhm. Ja, dann könnt ihr uns hier auf Happy Shooting kontaktieren, und zwar per E-Mail. Und da freuen wir uns immer mächtig drüber, wenn wir Feedback bekommen.
Und da ist auch schon ganz schön viel gekommen.
Da ist schon eine ganze Menge gekommen.
Also
die Hörerzahlen explodieren. Das ist natürlich cool. per E-Mail an info@happyshooting.de. Dann gibt es natürlich unsere Website www.happyshooting.de. Und da könnt ihr uns auf der Website, das wäre schön, wenn uns da noch jemand einen Audiokommentar hinterlassen würde. Also wenn ihr ein Mikro an eurem Rechner habt, wenn ihr aufnehmen könnt mit dem Rechner, geht doch einfach mal auf happyshooting.de. Auf der rechten Seite gibt es so ein Sprachnachrichten, steht drüber. Und da kann man einfach was aufnehmen und wir können es dann hören und vielleicht auch in der Show spielen. Und
genau, einfach auf Aufnahme klicken und losreden.
Ja.
Ganz einfach.
Und dann haben wir noch ein paar Hausaufgaben, weil wir nämlich in Folge 3 hatten wir es zum Thema Monitorkalibrierung.
Und, genau, da hast du mich kalt erwischt.
Da habe ich dich eiskalt erwischt, richtig. Da habe ich nämlich dann die Software, wie heißt der jetzt nochmal? Mensch, Calibration Wizard. Na egal, also auf jeden Fall eine PC-Software vorgestellt. Da ist auch ein Link dazu.
Genau, steht in den Shownotes.
Genau, steht in den Shownotes. Und ja, du hast jetzt noch einen kleinen Nachtrag zu machen.
Genau, und zwar hat sie mich ja gefragt, wie das am Mac funktioniert. Und da musste ich gestehen, dass ich bisher das noch gar nicht genutzt habe, weil ich habe bisher noch so einen kleinen Powerbook hier mit 12 Zoll Bildschirm und der ist so blickwinkelabhängig, dass sich eine Kalibrierung eigentlich da nicht wirklich lohnt. Aber ich dachte mir, neugierig wie ich bin, will ich mir das mal angucken, was geht denn? Weil der Mac ist ja eigentlich ursprünglich mal so gekommen aus der Welt der ganzen Grafikdesigner. Und die müssen natürlich kalibrieren, weil die hängen natürlich wirklich davon ab, dass das, was sie am Bildschirm machen, hinterher im Druck auch so rauskommt. Und daher gibt's auch direkt in den Systemeinstellungen vom Mac eine Kalibrierungsmöglichkeit. Ich habe hier bei mir das OS 10 Tiger, also 10.4. Und da geht man einfach in die Systemeinstellungen unter den Punkt Monitore Farben. Da kann man dann die Profile wählen, die man schon hat, oder mit dem Button Kalibrieren ein neues anlegen. Legt sich da ein neues Profil an, da geht ein Assistent auf. Und ja, da kann man sich dann der Reihe nach durchklicken und eben die Farben anpassen. Das müsste ähnlich sein wie mit diesem Wizard da unter Windows. Da hat man so verschiedene Linien und ein graues Symbol, den Apfel natürlich. Und da muss man die Augen ein bisschen zusammenkneifen und dann Farben und Helligkeit anpassen, solche Geschichten. Ja, und hinterher kommt da ein neues Profil raus. Das habe ich auch mal gemacht. Sah auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt trotzdem wieder das Original genommen, weil da habe ich mich schon so dran gewöhnt. Also da kennt man die Eigenheiten schon.
Ja.
Und dann ganz recht herzlichen Dank an den Götz von Cube Audio. Die haben übrigens einen Videopodcast. Also wer sich für Tonstudio-Geschichten, für Tipps und Tricks zu Soundaufnahmen und sowas interessiert, sollte mal bei Cube Audio reingucken. Und der Götz, der da Tontechniker ist, der hat uns ein Feedback geschickt dazu. Und zwar gibt's eine Shareware, die nennt sich Supercal oder wie auch immer, vom Burke Design. Und ja, das ist eine Shareware, die kostet $19. Sie ist aber auch voll funktionstüchtig, wenn man sie nicht bezahlt. Das ist also so ein Fair-Pay-Prinzip. Und das ist mal eine richtig geile Kalibrierungssoftware. Also das ist auch so ein Assistent, wo man sich durchklicken kann. Und dann kommen unheimlich umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Man kann also für jeden Farbkanal quasi so eine Helligkeitskurve definieren, auch wieder so durch Trial and Error, durch verschiedene Quadrate, die man auf dem Bildschirm sieht, kann das ganz fein miteinander justieren.
Ist das auch für, sagen wir mal, den Normalbürger irgendwie verständlich? Oder ist
absolut, das, ja. Okay. Also ich hatte vorher keine Ahnung davon, muss ich ja mal sagen. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Zumindest nicht in diesem Umfang. Und jeder Schritt ist, bevor man ihn ausführt, umfangreich erklärt. Es gibt also, bevor man auf den Button drückt, ich will das jetzt anpassen, sieht man, wenn Sie jetzt hier draufklicken, passiert das. Sie sehen dieses und dieses Bild und dann haben Sie diesen und diesen Regler. Und wenn Sie da und daran drehen, dann passiert dies und jenes und achten Sie drauf, dass das und das ist und so weiter und so fort. Also wird alles haarklein erklärt, was man tun kann.
Das ist ja
cool. Man wird da ganz, ganz prima, wird man da durchgeführt. Die Kalibrierung dauert länger als mit den Bordmitteln, weil man einfach viel mehr Einstellungen hat. Aber die Chance auf ein gutes Ergebnis sind da deutlich besser.
Ja, klasse.
Also theoretisch, wie der Götz schreibt, ist das unendlich genau. Es hängt halt davon ab, wie viel Mühe man sich dabei macht.
Ja, und die richtige High-End-Lösung ist dann, wenn man sich eine Kalibrierungshardware kauft.
Ja, die dann eben...
Muss man
nicht selber mit gekniffenen Augen gucken, sondern dann hat man...
Da hat man was für einen mit gekniffenen Augen schaut.
Genau.
Das stöpselt man dann so auf den Bildschirm drauf und das misst dann über eine Software und die macht das eigentlich, glaube ich, dann noch einen Tick genauer, als das von Hand geht. Aber das ist
mit
dann
Sicherheit.
Schon für die Profis eher interessant.
Aber man sollte wirklich einen Monitor haben, der gleichmäßig ausgeleuchtet ist und der nicht so sehr blickwinkelabhängig ist. Also hier bei meinem 12-Zoll-Notebook war das ein echtes Problem. Das Ergebnis war halt nicht so toll.
Aber du kaufst ja bald einen neuen Computer, oder?
Ich habe drauf gespart, ja. Und Apple hat gerade einen 24-Zoll iMac rausgebracht. Ich glühe schon, ja.
Oh, je, je, okay, na, dann gibt's ja dazu vielleicht auch bald noch was. Na gut, also übrigens, die PC-Software, nur um das kurz nachzureichen, ich habe, während du hier erzählt hast, mal kurz nachgeschaut, heißt natürlich Monitor Calibration Wizard und ist eine Freeware für Windows. Aber wie gesagt, bei Folge 3 in den Shownotes gibt's einen Link. Und für den Supercal schickst du mir bitte noch einen Link, dann kann ich den auch in die Shownotes reinbasteln. So, aber jetzt mal zum Thema. Na gut, es war ja schon über Fotografie. Ist ja schon okay. Was muss die Kamera für gute Nachtaufnahmen überhaupt können? Das ist so die Frage. Also, wenn ich jetzt...
Das ist auch tatsächlich eine Frage, ist jetzt übrigens nicht geheuchelt, ist mir tatsächlich gestellt worden und das ist noch nicht so lange her. Und zwar hatten wir vor kurzem einen Gewitter, da habe ich hier ein paar Gewitterfotos gemacht von Blitzen und sowas. Mhm. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich, glaube ich.
Können wir vielleicht heute noch ein bisschen was davon
Können wir vielleicht drauf eingehen, ja. Kommen wir ja noch nachher hin, glaube ich. Und da haben natürlich ein paar Kollegen diese Bilder gesehen und da haben sie mich gefragt, wie sie das denn wohl machen könnten mit ihrer Kamera. Und das Erste, was ich gefragt habe, ja, guck mal nach, wie lange du belichten kannst. Mhm. Ja, weil die meisten Kameras kannst du so einstellen auf 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, dann ist meistens Schluss. Bei den kompakten bin ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt bis 30 Sekunden belichten können. Müsste ich mich jetzt auch erstmal schlau machen. Aber ich glaube, bis 30 kommt man schon. Und einige wenige von den kompakten haben diesen Bulb-Modus.
Bulb.
Genau.
Bulb.
Bulb. Oder manchmal nur B oder BL oder sowas.
Heißt übrigens Englisch und heißt auf Deutsch Glühbirne oder Birne. Oder, muss nicht daherkommen, aber früher...
Auch in dem Kontext?
Nein, ich glaube, das ist nämlich nur das früher in dem, wenn man sich so die ganz alten Kameras, so die ersten Kameras anschaut, die hatten ja einen Auslöser vorne, der teilweise durch Luftdruck geöffnet wurde. Da war dann so ein Schlauch und so ein, sieht aus wie eine Glühbirne, aber ist aus Gummi und ist so ein kleiner Blasebalg. Mhm. Wenn man den zusammendrückt, dann geht der Verschluss auf.
Genau.
Und ich vermute,
wenn man ihn wieder loslässt, geht er nämlich wieder zu.
Genau, und ich vermute mal, dass der Begriff daher kommt.
Mhm. Und das ist auch schon das Geheimnis, dieser Bulb-Modus, der sorgt halt dafür, dass du so lange belichten kannst, wie du willst. Oder solange der Akku halt eben hält.
Genau, bei elektrisch betriebenen Kameras.
Genau. Bei den analogen war es also wirklich so lang, wie man wollte. Ich habe also durchaus schon Aufnahmen gemacht in der Nacht mit 2 oder 3 Stunden Belichtungszeit. Mhm. Das ist bei den heutigen etwas knifflig, weil dann meistens der Akku ausgeht. Aber man kann so lange machen, wie der Akku hält. Und das ist dieser Bulb-Modus. Und das finde ich für Nachtbilder unheimlich wichtig. Weil häufig muss man nämlich mal 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten belichten. Würde ich schon sagen, sollte man haben.
Ja, oder du machst Also ich habe auch schon 2,5 Stunden mit meiner Kamera belichtet, dann war aber wirklich der Akku leer. Mhm. Aber da wollte ich so ein Bild machen. Kommen wir nachher noch bei den Gute-Nacht-Motiven drauf. wollte ich ein Bild machen vom Sternenhimmel mit so verwischten Sternen, weil die bewegen sich ja.
Ja.
Und habe dafür einfach mal 2,5 Stunden die Kamera auf ihren Rücken gelegt, auf den Tisch und gesagt, so, mach mal. Ich komme dann später wieder. Das war draußen auf der Terrasse und das war schon ganz eindrucksvoll, was da rausgekommen ist. Was die Kamera noch können sollte, muss nicht, aber was hilft, ist, wenn die Kamera höhere Empfindlichkeiten zulässt. Also wenn man auch von Hand diesen sogenannten ISO-Wert einstellen kann. Und schlicht und einfach, um dann vielleicht die Belichtungszeit doch etwas zu reduzieren. Weil wenn man sich vorstellt, also eine 5-Minuten-Aufnahme, huiuiui, das dauert dann fast ewig. Das ist so ähnlich, wie wenn man neben dem Topf steht und wartet, bis das Wasser kocht. Das
passiert nie. Bewachter Teekessel kocht nie.
Genau. und genauso ist es dann auch. Also das hat direkt damit zu tun, das Thema Bildrauschen, das ist ein ganz wichtiges, wenn man die Empfindlichkeit hochdreht, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal kurz in einer der vorherigen Folgen.
Haben wir schon mal erwähnt.
Also wenn man diesen ISO-Wert nach oben dreht, um den Sensor empfindlicher zu machen, dann erhöht sich damit auch das Bildrauschen. Jetzt ist bei großen Sensoren, und da reden wir in der Regel dann eben von Spiegelreflexkameras, digitalen, wird das Bildrauschen nicht so sehr schlimmer wie bei den kleineren Kameras. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, der Sensor ist bei einer Spiegelreflexkamera, ja, hat schon fast Kleinbildgröße, also es sind irgendwie 24 mm oder APS-Format, ist ein bisschen kleiner, aber wenn man da mal in so eine Kompakte reinschaut und den Sensor sich anschaut,
ist erschreckend. Ja.
Der ist so groß wie ein kleiner Fingernagel. Der Nagel in eurem kleinen Finger. Und da sind dann, 5, 8, 10 Millionen Pixel drauf. Also das Thema
ist... Ich versuche das, glaube ich, mal für eine der nächsten Shows aufzuzeichnen. Es gibt auch diese verschiedenen Durchmesser von den Sensoren. Ich glaube, ich zeichne die mal auf, die es so gibt, von kompakt bis hin zu den Spiegelreflex.
Ja.
Dann machen wir mal ein schönes Bild davon und dann stellen wir das mal in die Shownotes.
Dann erklären wir das mal
für eine der nächsten Shows.
Dann erzähle ich nochmal meine Geschichte von den Eimerchen, die ich schon in der anderen Show erzählt habe. Dann kann man sich das nämlich auch ganz gut vorstellen, wie das funktioniert. Da gibt es eine relativ einfache Erklärung, die dann auch, glaube ich, jeder versteht. Also großer Sensor hilft, deshalb ist es schlicht und einfach mit einer digitalen Spiegelreflex einfacher, Nachtaufnahmen zu machen, weil die Bildqualität bei höherer Empfindlichkeit einfach besser ist.
Ganz genau. Und dann hatten wir ja eben schon für den Bulb-Modus, wo das herkommt, also vermuten wir jedenfalls, wo es herkommt, von dem Auslöser ehemals, von diesem Druckauslöser. Genau. Das ist einfach ein Fernauslöser. Also sprich, wenn man jetzt mit Stativ oder mit Beanbag, also Bohnensack, arbeitet.
Aber die Fernauslöser heute, die arbeiten nicht mehr mit Luftdruck.
Nee, heute nicht mehr. Das ist heute alles elektrisch irgendwie. Also ich hatte an der analogen noch einen mechanischen.
Oh, die kenne ich, wo man dann so, wie so eine Spritze muss man das dann so.
Genau, wie so eine eindrücken. Spritze zusammengeschoben und dann ist das, ja, wie an diesen alten Fahrradtachos ist da irgendwie so ein Stift drinne gewesen, der dann hinten dann auf die Kamera gedrückt hat. Muss man festschrauben. Heute ist das einfach so ein Stecker. Wenn man mit Kabel arbeitet, dann ist das wie so ein Stecker von einem Kopfhörer oder so einem kleinen Mikrofon. Den steckt man halt in die Kamera rein. Am anderen Ende hat man den Knopf. Und dann kann man nämlich auslösen, ohne an der Kamera auch nur ein Millimeterchen zu verwackeln. Das heißt, man ist dann wirklich verwacklungsfrei, wenn das Ding auf einem Stativ steht. Das hilft.
Ja.
Und den kann man zum Beispiel auch verriegeln. Das heißt, man löst aus, verriegelt den, lässt das Ding dann eine halbe Stunde irgendwo am Stativ baumeln, kommt wieder, nimmt die Verriegelung raus. Wunderbar. Sonst muss man nämlich immer den Finger drauf halten, wenn man lange belichtet.
Ja, und ganz am Schluss natürlich noch, um das Ding überhaupt auf ein Stativ drauf zu kriegen, hilft es, wenn die Kamera ein Stativgewinde hat.
Ja.
Also dreht mal eure Kamera oben auf der Unterseite, wenn da so ein Schraubgewinde in der Mitte ist. Das ist dann für ein Stativ, die sind genormt, das passt also auf jedes Stativ drauf.
Gibt es noch welche ohne?
Ich weiß es nicht. Also ich denke es mal so ganz billig. Also momentan, was zum Beispiel gerade so aufkommt, sind diese Keychain-Kameras, die so schlüsselbunt baumeln, diese ganz winzigen Digitalkameras. Aber ich glaube, die sind so grottenschlecht in der Qualität, dass man da eh keine Nachtaufnahmen mitmachen kann. Aber
ich warte auf das erste Handy mit Stativgewinde.
Oh, das wäre noch eine Idee. Ja, aber für die kein Stativgewinde haben an der Kamera, Beanbag. Oder auf den Tisch stellen oder auch, warum nicht auch mit einem Einmachgummi irgendwo an Pfosten machen oder festbinden.
Also ich auch zum Beispiel.
Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss da manchmal einfach auch noch ein bisschen kreativ sein.
Das hilft. So. Habe ich jetzt erst wieder gesehen von jemandem, der hatte keinen Fernauslöser, der hat sich ein Stück Holz genommen und hat das irgendwie mit Klebeband um die Kamera auf den Auslöser gewickelt, damit der Auslöser gedrückt bleibt.
Ja,
und hat dann irgendwie auch eine halbe Stunde belichtet oder sowas.
Ich meine, schau mal, also ich sag dir, wenn du in die Fototaschen der Fotoprofis schaust, da findest du so viel Zeug, was nie ein Fotoladen gesehen hat, was irgendwie aus dem Baumarkt kommt oder sonst was. Das ist unglaublich. Also da können
man spart auch viel Geld damit.
Und man spart viel Geld damit. Also gerade zum Thema Befestigung, nur kleine Seitenexkursion. Du hast einen Blitz, einen externen Blitz, den du irgendwo festmachen willst, um was zu belichten, und da passt jetzt aber kein Lichtstativ hin, wo du den draufstellen könntest, und dann gibt's diese sogenannten Ball Bungees. Das sind so Gummiteile, die kriegt man, ich weiß nicht, ob man die hier kriegt, also ich lasse sie mir jetzt von einem der Workshop-Teilnehmer aus den USA mitbringen. Das sind so wie so kleine Fahrradgummis, nur dünner, und das ist so eine Schlaufe, und am Ende haben die eine runde Plastikkugel. Also stell dir einfach eine Plastikkugel vor, aus der aus einem Loch so eine Gummischlaufe rauskommt.
Ja.
Und jetzt kannst du das um was drum ziehen und kannst dann einfach die Schlaufe über die Kugel ziehen, und das ist dann, hält dann ganz gut.
Ah, verstehe.
Und macht, hat keine scharfen Ecken, macht keine Kratzer und nichts. Und damit kann man zum Beispiel ohne Probleme den Blitz irgendwo an ein Treppengeländer machen, hinter irgendeinen Gegenstand, den man von hinten beleuchten will oder so. Und die gibt's halt, das ist kein Fotozubehör, überhaupt nicht. Aber es hat sich einfach rausgestellt, dass so klasse funktioniert. Die Teile kosten 25 Cent das Stück. Und ja, das ist einfach, oder ich benutze hier im Fotostudio, benutze ich Leimzwingen. Das sind so Plastikklemmen, die sehen aus wie so große Wäscheklammern. Und damit kann man dann mal super irgendwo einen Reflektor an irgendwas dran klemmen, um dann das Licht ein bisschen zu verbessern. Also Es muss nicht alles teuer aus dem Fotoladen sein, überhaupt nicht.
Nee, das sollte generell, also auch egal, was man bastelt oder was man für ein Hobby hat, sobald der Name vom Hobby davor steht, wird es immer teuer, und meistens gibt es gute Alternativen, die günstig sind.
Ganz genau. So, jetzt mal weiter im Thema.
Wie auch immer, du hast gesagt, großer Sensor hilft, um das Bildrauschen zu reduzieren.
Ja.
Aber was kann ich denn noch tun, wenn es jetzt einfach rauscht? Kann ich es nicht generell, ich meine, auch ein großer Sensor rauscht, wie halte ich das denn möglichst gering?
Das hat doch auch was mit Temperatur zu tun. Ja, da gibt's ganz viele Dinge. Punkt 1 ist wirklich die Temperatur. Also wenn ihr im Sommer Langzeitaufnahmen macht mit hoher Empfindlichkeit, dann werden die Bilder rauschiger, als wenn ihr die im Winter macht. Das liegt an der Temperatur des Sensors. Weil da sind irgendwelche Moleküle und Atome drin, die sich bewegen und die dadurch ein bisschen zu dem Rauschen beitragen, und wenn es wärmer ist, bewegen die sich einfach mehr. Das haben wir alle mal irgendwo in Physik, glaube ich, mal gelernt. Und
was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn du jetzt eine Belichtung machst, ich sage jetzt mal mit 5 Minuten, 10 Minuten oder sowas, dann wird der Sensor auch warm.
Richtig.
Da. Also je mehr du hintereinander machst, desto stärker kann es rauschen.
Und dann ist da noch eine Batterie in dem Kameragehäuse, die dann auch noch, wenn ihr Energie entnommen wird, wärmer wird. Mhm. Also da wird auch ein bisschen Wärme erzeugt. Und jetzt gehen wir mal zu den ganz extremen Bereichen. Leute, die mit ganz hoher Empfindlichkeit fotografieren und ganz lange Belichtungszeiten machen, sind zum Beispiel Astrofotografen, die also Sterne und über Teleskope ferne Galaxien irgendwo einfangen und dann zum Teil solche Nachführgeräte haben, dass also die Kamera immer auf den gleichen Punkt am Himmel zeigt, obwohl sich der bewegt, und ganz wilde Geschichten machen die. Und die arbeiten dann zum Teil, Die haben dann zum Teil ihre Kameras halb zerlegt, dass hinten die Rückseite des Sensors sichtbar ist. Und dort wird dann ein elektrisches Kühlelement aufgeklemmt, das dann den Sensor kühlt bei der Fotografie. Weil ich habe es gesehen.
Aber bitte nicht nachmachen, nein, wenn man sich nicht damit auskennt.
Kids, don't try this at home. Das sind dann
die wirklich Garantie erlischt dann, glaube ich, auch,
ne, mit ganz großer Sicherheit. Und das sind dann auch wirklich, das sind Leute, die ja, also denen ist alles recht, um wirklich dieses eine super Bild vom Andromeda-Nebel zu bekommen oder sowas. Also die gehen, also ich habe wirklich ein Bild gesehen, was auf einer Seite mehr, deutlich mehr verrauscht war als auf der anderen Seite. Also irgendwie auf der linken Seite oder auf der rechten war es mehr verrauscht, weil auf der linken, ich weiß es nicht mehr, weil an der Stelle die Batterie einfach zu viel Wärme produziert hat.
Da sieht man manchmal auch so ein Leuchten dann auf einer Seite von dem Bild, wenn es dann so rot reinstrahlt, ja, dann kann das auch die Wärme sein.
Also ich meine, das ist jetzt im alltäglichen Gebrauch völlig unerheblich und auch Bilder, die ich hier schon nachts gemacht habe, die ich, was weiß ich, 2 Minuten belichtet habe, überhaupt kein Problem. Also jetzt bitte
das
keine
ist extreme Situation,
genau. Ja, das ist extrem, aber wirklich im Winter werden die Aufnahmen rauschfreier als im Sommer. Das ist einfach eine physikalische Tatsache.
Also man soll sich einfach nicht wundern, wenn man irgendwie dann in einer lauen Nacht draußen ist und macht irgendwie 10 Aufnahmen, 15 Minuten hintereinander. Das Ding hängt vielleicht noch am Ladegerät dabei, dann soll man sich nicht wundern, wenn es ein bisschen mehr rauscht, ne?
Ja.
Ist einfach so.
Ja, was kann man noch gegen Rauschen tun?
Denn habe ich, das steht glaube ich sogar in der Anleitung zumindest von der Canon drinne. Die Spiegelreflex, die ich habe, und ich glaube, das haben sie inzwischen alle, haben so einen Modus zur Rauschminderung. Mhm. Und das funktioniert so, dass du eine Aufnahme machst mit einer Langzeitbelichtung.
Hey, wir haben ein neues Wort erfunden.
Belichtigung, super. Ja, du machst eine Langzeitbelichtung, sagen wir mal jetzt von 2 Minuten.
Mhm.
Und wenn das Bild fertig ist, dann machst du den Objektivdeckel vorne drauf.
Mhm.
Und machst dann noch eine Belichtung von genau derselben Zeit. Also du hast
ein schwarzes
Minuten.
Bild.
Da hast du ein schwarzes Bild, genau. Mhm. 2 Minuten lang. Dieselbe Länge einfach, damit eben genau dieselben Bedingungen möglichst entstehen. Ganz exakt sind sie natürlich nie identisch. Und in der Kamera, meine ich, wird das dann gemacht, oder macht es die Software hinterher, müsste ich nachgucken. Ich glaube, es passiert schon in der Kamera. Wird dieses schwarze Bild von dem vorher gemachten richtigen Bild abgezogen, also die Differenz. Und damit ist, so man den Glück hat, das heftige Rauschen weg.
Ach so, weil auf dem schwarzen Bild dann das gleiche Rauschen drauf ist, aber kein Bild.
Genau. Und die Kamera weiß ja, das Bild müsste eigentlich, wenn es nicht rauschen würde, perfekt schwarz sein. Alles, was nicht schwarz ist, ist demzufolge Rauschen.
Aha, okay.
Und er weiß bei jedem Pixel ja, wie doll es vom Schwarzwert abweicht. Und diese Differenz kann er ja dann wieder von dem originalen Bild abziehen.
Also bei meiner
Kamera, jetzt mal simpel gesprochen.
Ja, bei meiner Kamera kann ich diesen Modus einschalten. Und also ich kann ihm sagen, ich möchte für Langzeitaufnahmen diese Subtraktion machen. Und dann macht die Kamera das automatisch. Das heißt aber auch, wenn ich 2,5 Minuten belichtet habe und die Kamera dann Klick macht und ich denke, ha, jetzt ist fertig, dann dauert es nochmal 2,5 Minuten, bis ich dann auch wirklich ran kann.
Weil er intern noch ein Bild macht.
Also er macht intern ein Bild, da ist dann zwar kein Objektivdeckel drauf, aber der lässt den Verschluss zu.
Ah, okay.
Also innen drin in der Kamera, diesen Verschluss, der direkt vorm Sensor sitzt, dieser Vorhang im Prinzip, dieser schwarze, der bleibt zu.
Mhm.
Und ja, das dauert dann eben nochmal genauso lang. Also die Zeit.
Und das muss man wirklich bedenken, weil wenn man jetzt 15 Minuten belichtet hat,
ja,
dann braucht man 30 Minuten für das Foto.
Ja. Und dann sollte man sich doch einfach was zu lesen mitnehmen.
Ja, und eine Taschenlampe, um lesen zu können.
Genau.
Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu umgehen.
Ganz genau.
Und zwar, wenn man jetzt nicht eine halbe Stunde warten will, nur weil man 15 Minuten belichtet hat. Es gibt Softwarelösungen. Also Richtig. Es gibt so kleine Programme, das sind entweder so Plugins für bekannte Bildbearbeitungsprogramme.
Sag doch Photoshop, komm.
Ja, oder Photoshop, PaintShop aber Pro. Auch für PaintShop Pro, da geht's auch. Ich weiß jetzt aber nicht, einige laufen hier auch mit diesen Freeware-Geschichten. Sag schnell, wie heißen sie denn?
GIMP zum Beispiel.
GIMP, wie heißt der mit dieser überfahrenen Katze als Logo? EarthView.
Ach, EarthView, ist das eine überfahrene Katze? Ich habe mich immer gefragt, was das sein soll.
Ja, das war früher so eine platte Katze mit so einem Reifenmuster auf dem Rücken. Und das Reifenmuster haben sie, glaube ich, jetzt weggenommen bei der neuen Version.
Ich habe das immer nur auf dem kleinen Icon von der Software gesehen und da wurde bei mir nie klar, was dieser rote Bettvorleger da soll.
Ah ja. Ich habe das mal so interpretiert, ja.
Na gut. Aber es gibt Softwarelösungen, mit denen man Rauschen entfernen kann, ja.
Genau. Also ich nenne einfach mal 4 Namen, die sich in den Foren so durchgesetzt haben. Das sind Noise Ninja, Noiseware, Neat Image und Helicon.
Mhm.
Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Es gibt von Noiseware eine sogenannte Community Edition, die ist kostenlos. Den direkten Link habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber da kann man einfach mal nachsuchen. Und die hat dann allerdings ein paar Einschränkungen. Also man kann dann, glaube ich, keine TIFF-Dateien, sondern nur JPEG-Dateien bearbeiten oder sowas. Aber macht ansonsten einen ziemlich guten Job. Noise Ninja schneidet auch immer wieder gut ab. Neat Image ebenfalls. Von Helicon habe ich noch nicht so viel gehört. Das sind halt alles Programme, die den Anspruch erheben, das Bild zu entrauschen, ohne es übermäßig zu glätten oder zu plätten. Und das klappt natürlich je nach Einstellung mal mehr, mal weniger, aber keiner dieser Programme geht wirklich pauschal ran. Also jedes dieser Programme oder Plugins hat Analysemöglichkeiten, die versuchen also anhand des ganzen Bildes oder anhand eines Bildbereiches das Rauschen zu analysieren. Teils kann man auch sagen, welcher Bereich analysiert werden soll. Und dann kann man mit mannigfaltigen Einstellungsmöglichkeiten das Bild dann da ja mit bearbeiten lassen.
Also das sieht teilweise richtig gut aus.
Ja, ich benutze das Zeug auch regelmäßig. Ich habe hier.
Welches hast du?
Ich habe sowohl Noise Ninja als auch Neat Image und habe auch beide gründlich getestet. Ich habe die sogar in meinem anderen Podcast auf Tips from the Top Floor mal vor, ich glaube, über einem halben Jahr mal einem Test unterzogen. Und die machen beide einen erstaunlich guten Job. Also die gehen her, die analysieren wirklich dann das Bild und man kann dann einstellen, wie stark der Effekt sein soll. Und ja, also die Ergebnisse sind erstaunlich. Kann natürlich auch keine Wunder vollbringen. Also wenn das Bild komplett verrauscht ist, dann.
Das ist klar, wo keine Information mehr ist, da kommt auch keine her.
Ja, aber machen einen relativ guten Job und zerstören nicht zu viel vom Bilddetail, wenn man das nicht will.
Ja, und mit der Bildbearbeitung hat man natürlich auch immer die Möglichkeit, das Originalbild zu behalten, das entrauschte Bild zu nehmen und dann in der Bildbearbeitung wieder mit mehreren Layern zu arbeiten.
Oh ja, das ist auch nochmal eine komplett neue Show. Mein Gott, wir kündigen
aber das, wollen wir ja Shows
ankündigen.
Über Bildbearbeitung haben wir schon gesagt, wollen wir ja vielleicht mal eine Serie bringen oder sowas.
Das schauen wir mal. Kommt ganz sicher noch.
Genau.
So, jetzt haben wir.
Aber eins muss ich noch sagen an die Hörer draußen. Also wenn ihr ein leicht verrauschtes Bild habt von einer schönen Abendsituation und ihr jagt jetzt dieses Noise-Image oder Noiseware oder Neat-Image drüber oder solche Geschichten, überlegt euch vorher, was ihr mit dem Bild vorhabt. Denn wenn ihr es euch ausbelichten lasst, ich sage jetzt mal auf eine Größe von 10x15, 13x18, wird man das Rauschen vermutlich gar nicht mehr wahrnehmen. Will man das ins Internet stellen und rechnet es runter auf, sagen wir mal, 900x paar zerquetschte Pixel, dann wird man das Rauschen auch nicht mehr sehen, weil beim Runterrechnen natürlich auch das Rauschen verrechnet wird. Das heißt, man sollte das wirklich nur machen, wenn man wirklich diese hohe Auflösung auch für die Weiterverarbeitung braucht.
Ja,
sonst würde ich da einfach die Finger von lassen.
Habe ich auch schon oft gemerkt, weil du verkleinerst ja mit dem Bild dann auch das Rauschen und dann
ganz sieht man es
auch gar nicht mehr. Ja, was wollen wir denn fotografieren? Was ist denn nachts überhaupt spannend?
Genau, was ist denn ein gutes Nachtmotiv?
Also, gute Nacht ist schon klasse.
Ein gutes Nachtmotiv.
Das war nicht abgesprochen.
Nein. Auf dem Papier sieht das so simpel aus.
Ja, ja. Man muss nur den Bindestrich verschieben. Na gut. Erstmal, was ich immer klasse finde, was die Augen, das hatten wir vorhin schon mal kurz, Lichtfarben, Lichtfärbungen. Das Auge nimmt oft einen Farbstich gar nicht wahr. Also wenn man nachts unterwegs ist, das sind Straßenlaternen, manche davon sind Natriumdampflampen, Natriumdampflampen sind knallgelb, das sieht man dann schon. Aber manche sind dann irgendwie, keine Ahnung, basieren auf irgendwelchen anderen Dingen und haben dann eher einen leichten Grünstich oder sowas. Wenn man jetzt mal so eine Nachtaufnahme macht von einer Stadt, mal so einfach eine komplette Stadt von oben, irgendwie vom Berg runter, nachts aufnimmt mit einer Langzeitbelichtung, dann sieht man plötzlich ganz deutlich diese Farben. Das sind dann Teile der Stadt in oranges Licht gehüllt, Teile in knallgrün und das ist so ein bisschen eine unsichtbare Welt, die man eigentlich nicht sieht und die man damit sichtbar machen kann.
Das sind auch sehr überraschende Ergebnisse. Wenn man jetzt sehr lange Belichtungszeiten hat, dann sieht man plötzlich ausgeleuchtete Bereiche oder Lichtscheine, die man so mit dem bloßen Auge gar nicht sieht, weil das Licht so schwach ist. Das kann auch ganz faszinierend sein. Da habe ich übrigens mal, da kommen wir dann aber auch schon zum nächsten Motiv, da habe ich mal ein Bild gesehen von jemandem, der hat das noch analog gemacht mit einem Diafilm. Das ist ja auch spannend, wenn man mit einem Diafilm relativ lange belichtet, dann tritt ja irgendwann auch ein Effekt ein, dass nämlich die Belichtung nicht mehr gleichmäßig zunimmt, sondern es schwächt sich irgendwie ab. Gibt es auch irgendeinen Begriff für, keine Ahnung. Ich habe das damals nie benutzt, weil ich mich damit gar nicht auskannte.
Aber der hat ein Foto gemacht von so einem alten amerikanischen Straßenkreuzer. Den hat er abgestellt irgendwo in die Prärie in den Staaten und hat nur das Standlicht angemacht. Also das sind ja, weiß ich nicht, irgendwie 6 Volt Lampen oder sowas.
Und, also, und 5 Watt, wenn es hochkommt.
Ja, also ganz schwach nur, so, ja, sieht man eigentlich kaum. Und das hat er unheimlich lange belichtet, mit Hintergrund natürlich drauf. Und plötzlich ist der Nachthimmel richtig, ja nicht hellblau, aber so ein sattes Dunkelblau geworden durch den Mondschein. Und die Scheinwerfer vorne, ich habe echt gedacht, was sind denn das für krasse Scheinwerfer, ja? Die haben richtig den Weg noch ausgeleuchtet in einem ziemlich großen Bereich. Das sah wirklich aus, als ob es das normale Licht gewesen wäre oder sowas. Und das war aber nur das Standlicht.
Dafür musst du dann auch kräftig üben, dass du dann auch wirklich rauskriegst, wie lange belichtet man denn sowas.
Ich glaube nicht, dass er das beim ersten Mal geschafft hat, ja. Das glaube ich. Aber das sind halt sehr überraschende Ergebnisse, damit rechnet man einfach nicht. Also es kann sich einfach mal lohnen zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier eine lange Belichtung. Manchmal kommen da doch, wie du sagst, unsichtbare Welten zum Vorschein.
Ja, ja. Was ich mal gemacht habe, was ich auch, wo ich auch die Ergebnisse sehr schön fand, war ein Bild über einen Fluss, also hier in Tübingen, da fließt der Neckar. Und über den Neckar auf der gegenüberliegenden Seite Häuser, die sich dann im Neckar reflektieren und das mal 2-3 Minuten lang belichtet. Und dann hast du diesen fließenden Fluss, der natürlich sich bewegt und alles. Aber das wird dann durch diese lange Belichtung zu so einer seitigen, glatten Oberfläche, in der du dann diese Reflexionen auch so seidig glatt siehst. Und das gibt einen völlig unglaublichen schönen Effekt. Also Wasser, bewegtes Wasser mal richtig lange zu belichten. Ist nicht unbedingt den Wasserfall, aber vielleicht einfach mal ein See oder ein Fluss oder sowas. Muss man mal mitspielen. Auch Reflexionen sehen dann in den Ergebnissen unglaublich aus.
Ja, man hat dann nicht mehr so eine kleine punktförmige Reflexion, sondern alle Stellen, wo sich das Licht einmal reflektiert hat, sind dann belichtet. Und dann hast du irgendwie so einen Heiligenschein dann und sowas.
Ja, ja, das sieht also wirklich wahnsinnig schön aus. Was können wir noch fotografieren?
Was können wir noch machen? In Hamburg, da komme ich ja ursprünglich her, gibt's halt einen schönen Hafen. Industriekräne und diese ganzen Docks und was da nicht alles ist und ja, Trockendocks und Hafenstadt und überhaupt.
Da ist auch klasse beleuchtet alles.
Da ist alles beleuchtet, genau.
Da kann man von der
Autobahn super sehen. Ja, ja, wenn du über die A7 fährst Richtung Elbtunnel, dann, ja, je nachdem von wo du kommst, siehst du es halt auf der linken oder auf der rechten Seite.
Oh, in Hamburg an der Strandperle.
Das ist so klasse.
Kennst du die Strandperle in Hamburg?
Strandperle?
Strandperle, Selbststrand gegenüber vom großen
Dingstock. Ja,
da ist also so ein Sandstrand, da ist ein Kiosk, da kann man sich ein Bierchen holen, kann irgendwie Picknick machen und die Füße ins Wasser hängen und diese riesengroßen Containerschiffe beobachten, die dann so an einem vorbei. Das ist wahnsinnig schön. Und das bei Nacht, das stelle ich mir noch richtig geil vor, ja.
Ja, also wenn du da natürlich dann schön lange belichtest, die Kräne bewegen sich ja dann nachts auch meistens nicht, stehen dann still und dann hat man die halt wunderbar beleuchtet in dieser Atmosphäre. Sieht ein bisschen witzig aus, wenn dann gerade irgendwie so ein Touristendampfer da irgendwie durchfährt, dann hast du solche Schlieren da drauf.
Ja, aber wenn man lang genug belichtet, dann fällt das ja zum Teil überhaupt nicht auf, was sich da bewegt hat.
Ganz genau, ja.
Ja, was auch noch nachts gut funktioniert, das schiebe ich jetzt mal hier noch kurz ein, ist dieses Malen mit Licht. Hast du das mal probiert? Da nimmst du die Kamera, stellst sie auch auf ein Stativ, machst den Deckel auf oder machst den Verschluss auf. Und dann rennst du mal in dem Bild rum mit einer Taschenlampe und leuchtest mal verschiedene Sachen
an. Hab ich gemacht, ja. Ich habe mein Logo damit mal gemalt.
Ja, und das tust du. Also 2 Minuten lang rennst du hin und hältst mal hier drauf, da drauf. Bleibst immer selbst in Bewegung. Dadurch wirst du auf dem Bild einfach nicht richtig registriert. Und dann hast du plötzlich ein Bild, was ausgeleuchtet ist auf eine Art und Weise, die ist also ganz, ganz, sieht sehr einzigartig aus.
Das ist aber wirklich nicht leicht. Also ich habe es ausprobiert. Das Problem ist halt, wenn man die Szenerie ausleuchtet, es ist ja stockduster. Ja? Wenn du jetzt da rumläufst in dem Bild, dann solltest du die Gegend wirklich gut kennen. Ja, weil also
hat es dich auf die Fresse gehauen?
Ich habe es nur hier bei mir im Büro ausprobiert und ich dachte eigentlich, das kenne ich ganz gut. Aber im Dunkeln habe ich dann doch plötzlich vorm Kleiderständer gestanden.
Jetzt erklär mir mal, was du im Dunkeln im Büro machst.
Also mein Homebüro hier.
Ach so.
Ja, ja. Da habe ich das Licht einmal ausgemacht, um das eben auszuprobieren. Da habe ich übrigens dein Beanbag mitgetestet, als ich das gewonnen hatte. Da habe ich die Kamera halt aufs Beanbag, auf den Schreibtisch gelegt, Richtung Tür gehalten, Tür war zu, Licht war aus. Dann bin ich mit so einer Taschenlampe, die ich im Auto habe, die so Warnlicht hat und solche Sachen, bin ich dann durchs Zimmer gelaufen. Und wie gesagt, dann ist der Kleiderständer doch näher dran, als man das so vermutet.
Und?
War sehr lustig.
Beute.
Aber auch da wieder, nö, das nicht. Ist ja, hängen ja Jacken dran.
Ich stelle mir das gerade vor, wie du den im Dunkeln den Kleiderständer umarmst. Das ist super.
Entschuldigen Sie, kennen wir uns.
Ja.
Also da kam aber auch wieder unsichtbare Welt, weil irgendwo im Haus war halt noch Licht an und das schien dann unter der Tür vom Büro durch.
Und deine Augen
brauchen mit dem Augen nimmst du das länger. Nicht so wahr.
Ja.
Aber die Kamera hat das gesehen, den Lichtschein, und hat ein Stück vom Fußboden da beleuchtet. Das war sehr lustig. Und das Problem ist halt, sobald du dich selbst mal angeleuchtet hast, kurzzeitig, wenn du also aus Versehen mal selbst auf dich gehalten hast, dann bist du natürlich auch im Bild zu sehen.
So kann man sich auch geistermäßig mehrmals aufs Bild bannen.
Genau, so bringst du dich nämlich mehrmals aufs Bild. Das ist auch sehr lustig. Aber wir kommen schon wieder in Schwafeln.
Ja, genau. Also zurück zum Thema. Was ist noch interessant?
Auch wieder, wo wir schon bei Hamburg sind, der Dom. Da gab es jetzt erst wieder ein User-Treffen in Hamburg auf dem Dom.
Und der Dom ist, Moment, für alle Nicht-Hamburger, der Dom ist keine Kirche.
Nee, der Dom ist in diesem Fall keine Kirche, sondern lässt sich in anderen Ländern übersetzt mit Kirmes, Rummel,
genau.
Wiesen, was auch immer.
Oder Vasen,
also
hier im Schwäbischen.
Genau, also viele Fahrgeschäfte, viele Fressbusen, Losbuden, sowas in der Art.
Ja.
Und da haben die User, ich war leider nicht selbst vor Ort, da haben die User dann mit der Kamera mal auf die ganzen Karussells gehalten und die drehen sich natürlich sehr spektakulär und dann hast du diese Lichtschlieren in Bewegungsrichtung.
Das kann klasse sein, ja.
Oder eben Langzeitbelichtung von diesen Geisterbahnfiguren. Dann erhalten die so eine richtig leuchtende Aura, weil die die Umgebung auch anleuchten. Und das kriegst du halt auch erst bei dieser Langzeitbelichtung dann wirklich mit drauf und so. Sehr spannend.
Ja, das denke ich mir ja. Und was natürlich nachts auch jetzt mal, Gewitter hatten wir vorher kurz. Also Gewitter ist ein Thema, was nachts klasse funktioniert. Was eigentlich nur nachts funktioniert. Nee, stimmt nicht. Gewitter wieder bei Tag. Blitze sind ja dann doch relativ hell.
Mhm.
Was aber auch nachts richtig gut kommt auf Nachtbildern, ist Feuerwerk. Da hast du dann diese Lichtstreifen, diese großen Rosetten.
Oh, das ist fast, ja, so. das ist toll, weil vor allen Dingen, wenn du so ein langweiliges Feuerwerk an Silvester hast, so diese Privatfeuerwerke, ne? Da schießt irgendwie eine Rakete hoch, das macht pfff und dann macht's plück und dann fliegt oben eine Kugel raus.
Und dafür hast du dann 5 Euro gelöhnt.
Und dann hast du eine teure, die macht wieder pfff. Und dann fliegen oben 3 Kügelchen raus.
Mhm.
Und wenn du Glück hast, ändert eine noch die Farbe. Feuerwerk. Wenn du das jetzt aber lange belichtest, dann kannst du richtig Action aufs Bild kriegen.
Das ist wahr.
Trotz dieser billigen Raketen. Also in Anführungszeichen.
Ja, da übrigens ein kleiner Tipp am Rande. Ein Hut hilft da ganz gut. Feuerwerkfotografie, das hat mir auch mal jemand gesagt und habe ich es ausprobiert und es funktioniert klasse. Du machst einfach
einen Hut.
Einen Hut, ja. Nicht aufsetzen, sondern vor die Kamera halten. Du löst aus,
genau.
Den Verschluss öffnen.
Du öffnest den Verschluss, genau. Und dann machst du halt mal 3 Minuten auf und während nichts passiert, hältst du einfach einen Hut davor.
Ah, das ist gut.
Dann sieht die Kamera nichts
in dem Augenblick. Und also das sollte dann schon natürlich ein schwarzer Hut sein. Und sobald dann du willst ja vielleicht auch nicht die Streifen von den Raketen, während sie nach oben pesen, sondern du willst vielleicht nur oben das Ding. Und wenn dann die Action kommt, nimmst du kurz vorher den Hut weg, hältst ihn wieder davor. Und auf die Weise kannst du dann auf ein Bild auch gleich mehr von dem Feuerwerk draufbringen.
Das ist gut.
Mhm. Also das ist nicht schlecht. Und was natürlich dann obligatorisch ist für die Nachtfotografie, das sind so die Klassiker, die Kamera neben eine Straße zu stellen und dann diese Autolichter, die sich dann so als Streifen auf dem Bild verewigen, dann sieht man, auf welcher Straßenseite die Autos von einem wegfahren. Das sind dann die roten Streifen und auf der anderen Seite die weißen. Da kann man auch ganz, ganz eindrucksvolle Sachen rausholen. Ja, und neben dem Thema Straßen, Autolichter, können wir vielleicht auch noch ein bisschen so über das Thema gerade Dörfer und Städte. Das, was ich vorher schon erwähnt hatte, dass man von einem erhöhten Punkt aus einfach mal so eine Stadt fotografiert und dann diese verschiedenen Lichtstimmungen durch die verschiedenen Lichtfarben sieht und dann dort auch solche Autolichter, rote und weiße, irgendwie durch die Stadt fahren sieht. Und
das ist übrigens in der Stadt dann relativ einfach, wenn man auf irgendein Hochhaus raufkommt oder auf einen Turm oder sowas.
Ja, ich
gibt ja meistens solche Aussichtsplattformen oder so irgendwo.
Ich habe das hier mal von einer Fußgängerbrücke aus versucht. Das Problem war, ich hatte also richtig Stativ aufgestellt, Kamera aufgestellt, alles dabei und Batterie geladen und alles. Und das Problem war nur, dass diese Brücke dann doch recht heftig frequentiert war. Das war eine Stahlbrücke. Und jedes Mal, wenn einer drüber gelaufen ist, hat die geschaukelt. Das war hat auch interessante Effekte ergeben, aber nicht die ich wollte. Und ich habe dann von einer einstündigen oder zweistündigen Session, die ich da rumgemacht habe, wo ich mir einen abgefroren habe, konnte ich nachher von zig Bildern vielleicht noch zwei, drei wirklich verwenden.
Das ist schade. Ne? Ich habe in Hamburg mal was gemacht vom Fernsehturm. Die hatten so eine tolle Aussichtsplattform da oben. Da konnte man prima von runter fotografieren, wenn die Scheibe mal gerade geputzt war. Aber auch ansonsten geht das, weil man fokussiert ja doch ein bisschen weiter weg. Aber da habe ich jetzt gehört, weil ich war schon ewig nicht mehr in Hamburg, da habe ich jetzt gehört in einem Kommentar, dass die Aussichtsplattform leider nicht mehr offen ist.
Oh.
Die war wohl irgendwie zu sanieren und es hat sich keiner gefunden, der es tut. Und jetzt ist wohl auch irgendwie der Schutz oder was auch immer da gibt abgelaufen. Das heißt, jetzt werden die Auflagen höher für Fluchtwege. Also die Chancen stehen da wohl leider ziemlich schlecht.
Sorry, ich trinke hier gerade was. Jetzt hast du wahrscheinlich gewartet, dass ich übernehme und ich habe gerade die Flasche am Mund.
Ich habe gerade überlegt, was du schon wieder wegsäufst. Was hast du denn da? Ein Kaffee wieder, oder?
Nee, das ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk.
Oh.
Was wir jetzt nicht weiter nennen wollen.
Ein so, Hallo-Wach.
Sowas in die Richtung, ja. Es ist ja auch schon wieder. Oh nee, es ist 8 Uhr, das geht ja noch.
Was noch? Ja, also hier auf den Dörfern haben wir schöne Möglichkeiten. Also es gibt hier viele kleine Dörfer, die nachts beleuchtet sind. Ist natürlich dann im Winter besonders schön. Und hier kann man auf die Hügel raufgehen, so zum Wald hin. Da hat man eigentlich immer einen ganz schönen Überblick. Mhm. Ja, wie gesagt, in der Stadt muss man halt gucken, wo man hin kann. Manchmal kommt man übrigens auch in eigentlich nicht öffentliche Hochhäuser rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das verboten ist, das zu sagen oder ob man auch das machen darf. Aber man kommt manchmal einfach rein, weil die untere Tür offen ist. Und dann geht man, was weiß ich, in den 20. Stock rauf oder fährt mit dem Fahrstuhl hoch und kann dann eben aus dem Treppenhaus raus fotografieren.
Das ist mir in Denver, ist mir das mal passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang wird, aber die Story muss ich loswerden.
Erzähl einfach.
War ich vor vielen Jahren mit einem Freund in Denver, irgendwie nach dem Abi sind wir da, irgendwie haben wir da Amerika-Urlaub gemacht und ja, haben dann ein großes Hochhaus gefunden, sind dann da auch mit dem Aufzug, einfach an den Sicherheitsleuten vorbei und in den Aufzug, 53. Stockwerk und drücken auf den Knopf und steigen dann oben aus und bemerken, dass da oben noch Baustelle ist, dass die also quasi leeres Büro und dachten, na gut, dann machen wir unsere Bilder und gehen dann wieder runter und haben dann auch schön fotografiert von da oben aus und sind dann zum Aufzug zurück und anstatt einen Knopf vorzufinden, hingen dann einfach so Kabel aus der Wand.
Ups.
Und dann durften wir 53 Stockwerke auf der Feuertreppe runterlaufen, weil natürlich unser Gedanke, ach, da laufen jetzt 2 Stockwerke runter und dann wieder ins Gebäude rein. Nee, diese Türen zu der Feuertreppe, die gehen nur zur Feuertreppe auf.
Ach, natürlich,
und die kommst sind ja nicht rein,
nicht von der nicht Feuertreppe von außen reinkommst.
Zu öffnen. Naja, wir hatten dann quasi Glück im Unglück, dass nach irgendwie 20 Stockwerken stand dann so ein Security-Mann im Treppenhaus, der hat uns wohl über Kamera beobachtet und hat uns 2 ungezogene Bengels dann gleich mit in sein Büro genommen und uns vernommen und hat uns dann wieder auf die Straße gesetzt. Also es kann dann schon interessant sein, was einem da passiert. Also vorsichtig bitte.
Abenteuerlich.
Es war großes Abenteuer. Es hat richtig im Nachhinein Spaß gemacht. Wir haben uns schier in die Hose gemacht dort, als dann diese
und Feuertreppe ist dann außen, ja?
Nee, das war innen drin im Gebäude, diese Feuertreppe. Aber
okay, dann geht's ja gerade noch.
Trotz allem, der hat uns also richtig Angst gemacht. So richtiger, wo steht das Klavier-Typ? Also,
okay.
Uiuiui, und wir zwei da irgendwie 18 und 19 und so. Naja.
Ja, super.
Gut, was funktioniert nachts noch?
Was funktioniert noch? Du hast es vorhin schon angedeutet, Sternenspuren.
Mhm, genau.
Also einfach Kamera mal nach oben halten und lange belichten.
Ja,
das wäre die eine Möglichkeit.
Und zwar ist es gar nicht so schwer mit den Sternenspuren, weil der Himmel bewegt sich erstaunlich schnell.
In der Tat.
Das ist wirklich so.
Habe ich auch geschluckt.
Also ich sag mal, alles, was länger als 20 Sekunden belichtet ist, ist auf dem Bild schon, sind die Sterne schon leicht verzogen.
Ja.
Müsst ihr mal probieren. Also 10 Sekunden, klasse. Und da kommt dann auch wieder das Thema höhere Empfindlichkeit ins Spiel, weil die 10 Sekunden Nachthimmel mit ISO 100, da hast du keine großen Chancen. Da brauchst du dann schon irgendwie ein bisschen mehr Power dahinter.
Ja, das darf schon 400 oder 800 oder mehr werden.
Ja. Und da muss man allerdings hinterher vorsichtig sein, wenn man das wieder mit so einer Rausch Minderungssoftware bearbeitet, dass der dann nicht die Sterne als Rauschen erkennt und die auch gleich ja, mit ja. wegmacht.
Na, da kann dann schon wieder der Trick mit diesem schwarzen Bild helfen, was wir vorhin gesagt
genau.
haben.
Genau.
Das ist dann, glaube ich, der bessere Weg.
Ja, dann nachts natürlich der Klassiker, der Mond.
Und oh ja, und der ist heller, als man glaubt.
Oh ja, also ich meine, schaut mal tagsüber an den Himmel, da sieht man ja manchmal den Mond. Der ist also so stark, dass man ihn sogar tagsüber am blauen Himmel sehen kann. Und der ist nachts genauso stark. Das ist, also den Mond belichtet man in der Regel dann schon mit Belichtungszeiten und Einstellungen wie für die Tagfotografie. Also ja. ISO 100, Blende 8 ist da durchaus angebracht bei sowas.
Und da sollte man auch wirklich darauf achten, dass man eine kurze Belichtungszeit nimmt und nicht künstlich versucht, lange zu belichten, weil der ist noch schneller als die Sterne unterwegs.
Das ist auch richtig. Also da wirklich, ich denke mal eine 50. Sekunde, Blende 8, ISO 100 und vor allem auch eine sehr lange Brennweite, das ist das Nächste. Der Mond,
ja,
der sieht immer so riesig aus, wenn der
vor allem. Das ist das, was du erzählt hattest, was du als Kind desillusioniert wurdest.
Genau, ganz genau. Da hat man diesen Mond über dem Horizont und der sieht so geil groß aus. Und dann macht man ein Bild und ja, es kommt hinterher ein kleiner heller Punkt raus.
Also, das ist so eine klassische optische Täuschung, wo sich das menschliche Auge echt irritieren lässt. Gerade wenn der Mond dicht am Horizont ist, dann nehmen wir den unheimlich groß wahr. Weil wir einfach im Augenwinkelbereich oder sogar in Blickrichtung große Gebäude oder hohe Bäume haben, mit denen wir das vergleichen können.
Die aber auch winzig sind, weil sie weit weg sind.
Natürlich, ne? Aber das hat mir mal jemand erklärt. Also der Kopf weiß dann irgendwie, der Baum ist bestimmt 30 Meter hoch oder so und dann der Mond deckt jetzt da so und so viel von ab. Das ist ja riesig.
Ja.
Ist er aber halt nicht.
Ist nicht. Also ich habe Mondbilder gemacht mit... lass mich jetzt überlegen, eine Brennweite von, ich glaube, es waren 640 Millimeter. Da hatte ich also
ein 320
Millimeter und dann noch einen Konverter, einen Telekonverter, der das Ganze noch verdoppelt hat. Und diese 640 Millimeter haben also so weit gereicht, dass dann der Mond ja nicht mal bildfüllend war auf der Kamera. Und Glück im Unglück dann natürlich die vielen Megapixel, das heißt, man kann da rundherum noch was wegschneiden und kann dann doch irgendwie so einen bildfüllenden Mond rausholen.
Also das hat bei mir geklappt. Ich habe das im Urlaub gemacht am Bodensee. Da war auch, wie du sagst, den Mond sieht man teilweise am Tag schon. Das war früher Abend, der Himmel war also noch so, ja, zwischen dunkel und hellblau, so blaue Stunde halt. Sonne war gerade am Untergehen, die Wolken sehr schlierig am Himmel und hinter den Wolken schon deutlich zu sehen, der Mond. Und dann sind die Wolken weggegangen und dachte, jetzt machst du ein Bild. Aber das längste, was ich hatte, waren 300 Millimeter. Dann habe ich das Ding aufs Stativ gestellt, nach oben gehalten. Ich habe dann sogar noch einen Filter davor gemacht, einen Polfilter. Auf Filter kommen wir ja bestimmt auch nochmal irgendwann.
Ja.
Und so noch das restliche Licht drumherum weggenommen, einfach um noch mehr Kontrast zu kriegen. Und habe dann ein schönes Foto gemacht mit 300 Millimetern. Und 300 Millimeter, wenn man so Tiere fotografiert, das ist schon unheimlich viel. Aber beim Mond habe ich mich dann, trotz dass ich eigentlich wusste, was mich erwartet, doch ganz schön erschrocken, wie klein der eigentlich ist. Aber auch da wieder dank 8 Megapixel konnte man halt wirklich noch ein webtaugliches Bild daraus ziehen.
Also für mich ist immer, wenn ich meinen Arm ausstrecke, den kleinen Finger in die Luft strecke und den dann quasi den Finger vor den Mond halte, dann ist der Mond irgendwie noch kleiner als mein kleiner Finger. Also ist wirklich winzig.
Aber trotzdem hell. Ja, also Brennweite braucht man und eine möglichst kurze Belichtungszeit.
Ja.
Die man aber auch ohne Probleme kriegt mit der Brennweite, weil je mehr Brennweite, desto mehr hell hast du im Sucher. Ne?
Das ist auch wahr, ja. So, und dann?
Ja.
Was noch?
Und dann habe ich noch mal notiert, weil das habe ich gemacht mit meinem Trainer, der macht auch so Jonglage-Geschichten. Der hat Bälle, die leuchten nachts. Das sind so rot leuchtende Bälle. Und dann jongliert er da schnell mal mit 3, 4, 5 oder 6 Bällen und macht ganz verschiedene Figuren damit. Und wenn du jetzt den fotografierst, wie er so vorm Abendhimmel steht und diese Bälle wirft, dann siehst du halt nicht mehr die einzelnen Bälle, sondern du siehst die Spuren, die dieser Ball nimmt.
Ah.
Und da muss man ein bisschen mit der Belichtungszeit experimentieren, dass du halt eine Figur vielleicht draufkriegst. Ne, so, also einen Durchlauf von den Bällen.
Das ist cool, da kannst du auch.
Das kann ziemlich geil aussehen. Und er macht so Sachen mit Feuer, so Feuerjonglage. Also er wirbelt sehr lange Stöcker, die an beiden Seiten brennen. Da hat er 2 Stück von in der Hand oder ein. Oder er hat so lange Ketten in der Hand mit einer brennenden Kugel am anderen Ende.
Mhm.
Und die schleudert er dann um sich rum.
Ach du meine Güte, da muss er auf die Kamera aufpassen.
Man sollte nicht zu dicht dran gehen, ja. Genau, ne, aber das, also gerade Feuer im Dunkeln, das sieht richtig klasse aus.
Habe ich mal am Lagerfeuer fotografiert und zwar hat da irgendjemand so mit dem Stock im Feuer rumgemacht und da sind dann so Funken rausgeflogen und davon eine Langzeitbelichtung.
Ah,
das hat ein völlig unglaublich abstraktes Bild, aber das hat auch so ein, ja.
Kannst du auch gut beim Grillen machen, also wenn man mit Holzkohle grillt.
Stimmt.
Beim Elektrischgrillen jetzt nicht so.
Na gut. Oh, schauen wir mal auf die Uhr.
Ja, schauen wir mal auf die Uhr. Haben wir noch ein paar Tipps?
Ja, ja, wir haben noch ein paar Tipps, ne? Und die machen wir jetzt ganz schnell und dann ist auch schon wieder gut für heute.
Genau, du hast den Burst-Trick.
Den Burst-Trick, ja. Und den habe ich sogar selber entwickelt.
Nein!
Ganz stolz drauf. Also ich,
Chris, erzähl mal.
Ja, also ich möchte es nicht beanspruchen, dass ich wirklich der Erfinder bin, aber er funktioniert. Und zwar folgendes, die Kamera hat eine Serienbildfunktion. Das haben die meisten Kameras. Damit kann man wirklich klack, 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 je nach Kamera 3 bis 5 Bilder pro Sekunde machen, bei den richtig teuren auch noch mehr. Und diese Serienbildfunktion, die hilft uns dabei, freihändig gute Langzeitbelichtungen zu machen. Also hier meine ich jetzt mit Langzeit nicht unbedingt 30 Sekunden. Da reden wir jetzt von einem Bereich, den du eigentlich in der Hand nicht mehr halten kannst, vielleicht eine Zehntel oder eine Fünftel Sekunde. Hab auch schon bis zu einer halben Sekunde geschafft. Dann gehst du einfach her und machst mit dieser Serienbildfunktion, nimmst die Kamera in die Hand, hältst sie so ruhig wie möglich und dann schießt du mal 5 Bilder mit dieser Serienbildfunktion.
Mhm.
Und du bewegst die Kamera ja so hin und her und es gibt einfach eine relativ große Chance, dass eins mindestens von diesen Bildern hinterher wenig Kamerabewegung hat.
Ach so, meinst du? Das heißt, statt jetzt nur ein Bild zu machen und das jedes Mal zu verwackeln, weil du dich so dermaßen drauf konzentrierst, die Kamera ruhig zu halten, lässt du einfach den Auslöser stehen, rotzt da richtig Bilder durch, in der Hoffnung, dass vielleicht eins davon doch passt.
Ja, und das klappt meistens. Also ich mache dann immer nur so 4, 5 Stück und geht dann direkt auf der Kamera, auf dem Display, zoom dann ganz rein, dass ich auch ein bisschen sehen kann, ob es jetzt verwackelt ist oder nicht. Und schmeißt dann einfach direkt danach die verwackelten Bilder weg. Und ich sag mal, in 90% der Fälle ist eins von den 5 Bildern gut und nicht verwackelt. Das geht natürlich nur im gewissen Rahmen, aber so Sachen, die du normalerweise nicht mehr aus der Hand machen könntest, kannst du so doch noch irgendwie hinbekommen.
Mhm. Schau an. Ja, das ist ja fast der gegenläufige Trick zu meinem. Nämlich, wenn du sehr lange belichten willst, hast du in der Regel das Problem, dass du auch sehr viel Rauschen raufkriegst bei den Sensoren, also wenn du digital fotografierst.
Mhm.
Analog natürlich nicht. Das kann man aber ganz geschickt umgehen, weil man hat ja, wie gesagt, Bildbearbeitung. Das heißt, man stellt die Kamera hin oder auch wenn du zum Beispiel keinen Bulb-Modus hast, sondern du kannst maximal 30 Sekunden belichten, weil die Kamera nicht mehr hergibt oder du hast keinen Fernauslöser und willst nicht mit Tesafilm irgendwas basteln. Dann stellst du die Kamera auf ein Stativ. Das ist dann halt wichtig, das muss wirklich stabil stehen. Auch wenn man draußen ist, ein bisschen windig ist, muss wirklich ein stabiles Stativ sein. Und dann macht man mehrere Aufnahmen à 30 Sekunden.
Mhm.
Macht man da 5 Stück von, 10 Stück von, 20 Stück von, so viel wie man möchte, bis der Chip meinetwegen voll ist. Und die lässt man dann am Computer zusammenrechnen. Da gibt es auch spezielle Programme, die das automatisch machen. Oder man macht es manuell mit PaintShop oder Photoshop.
Mhm.
Und so kriegst du aus mehreren 30 Sekündern hinterher zum Beispiel ein 10-Minuten-Bild oder ein Stunden-Bild zusammen.
Ach nee, echt?
Ja, es funktioniert bedingt. Bei einigen Teilen oder bei einigen Motiven funktioniert es nicht so gut, aber zum Beispiel, wo wir bei den Sternspuren waren, da ist ja so, dass dich ja die Heldenpunkte interessieren, also das, was sich bewegt hat an den Sternen.
Ja.
Und da kannst du jetzt sagen, du legst jetzt, 40, 50 Bilder auf 40, 50 Layer. Man stellt es in diesen Layern eben ein mit einem bestimmten Modus, dass er diese kombinieren soll. Es gibt so einen Aufhellmodus. Und dann werden nur die Partien aus dem Bild genommen, die jeweils heller sind als in dem darunter liegenden Layer. Das
klingt aber
ist jetzt kompliziert
Arbeit.
Zu erklären.
40, 50 Ebenen klingt nach
ist
Arbeit.
Ist verdammt viel Arbeit. Also wenn man das manuell macht, hat man eine Menge zu tun. Okay, wenn man viel Speicher hat und Routine, geht das auch schnell von der Hand. Aber wie gesagt, es gibt auch Programme, die das automatisieren. Ich würde sagen, wenn wir mal irgendwann zur Bildbearbeitung kommen, dann stellen wir sowas mal vor. Aber das mal so als Trick. Man kann einfach mehrere Aufnahmen kombinieren. Also da sollte man, wenn man so eine Bildbearbeitung hat, ja, dann sollte man einfach mal mehrere Aufnahmen auf mehrere Layer übereinander legen und mit den verschiedenen Überblendungsmodi von diesen Layern spielen.
Ich kann gerade nicht mehr.
Das ist so lustig.
Naja, wenn wir jetzt den Hörern erzählen, dass wir das jetzt schon diesen letzten Satz, den du gerade gesagt hast, im vierten Anlauf aufnehmen.
Der dritte,
weil du es mit der Technik, also das ist jetzt eine der Ausnahmen, wo wir mal geschnitten haben, weil, ja,
wir müssen.
Weil einfach Boris das mit dem Aufnehmen irgendwie nicht drauf hat oder weil es halt Mac ist und nicht so richtig funktioniert.
Oh, Schnauze.
Also, mehrere Aufnahmen zusammenlegen.
Mehrere Aufnahmen auf die Layer mit den Überblendungsmodi einfach mal rumspielen.
Ja.
Und gucken, was passiert. Also da gehen sich richtig geschickte Sachen aus.
So, und als letzten Tipp jetzt noch, nehmt doch die Kamera mal vom Stativ runter, wenn ihr eine Langzeitbelichtung macht und haltet die mal in der Hand. Dreht sie, bewegt sie, zoomt damit. Ganz tolles Bild, was ich letztes Jahr gesehen habe, hat einer auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Da waren ganz viele Lichter und der hat dann, während er da eine, ich weiß nicht, wahrscheinlich 3-4 Sekunden Belichtung gemacht hat, hat er reingezoomt in das Bild. Und das hat dann so ganz viele Lichter, die auf ihn zukommen und oh, das war richtig schön. Also auch da nochmal die Erinnerung, Folge 1 oder 2 hatten wir dieses Thema Camera Tossing mal kurz angesprochen, wo Leute die Kamera in die Luft werfen. Und das ist einfach, ja, wenn man das mit einer Langzeitbelichtung macht, da entwickeln sich Formen und so, vor allem wenn man es im Dunkeln macht, wie man da die Kamera auffängt, ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich muss man sie irgendwie, keine Ahnung, Fallschirm dran machen oder so. Aber die Kamera bewegt sich dann und dann gibt es Lichter, die sich dann ganz organisch drauf bewegen. Geht mal auf Flickr zum Beispiel und sucht da nach Camera Tossing. Da gibt es also richtig interessante Bilder.
Ja, also gerade dieses Zoom, wenn man auf einen bestimmten Punkt reinzoomt oder auch rauszoomt, das können sehr dynamische Effekte werden.
Oh ja.
Sehr, sehr spannend.
Oh ja.
Funktioniert auch am Tag, aber gerade im Dunkeln ist natürlich toll mit den Lichtern.
So,
ja, Mensch.
Jetzt haben wir es dann doch irgendwie geschafft. Also, das war und Happy
ich,
Shooting. Ja,
ich muss das schneiden. Oh Gott, oh Gott.
Du darfst das schneiden. Das ist dein Job diesmal.
Ja, okay.
Also, nochmal, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit uns, unsere E-Mail ist info@happyshooting.de, die Website www.happyshooting.de. Dann auf der Website könnt ihr Sprachnachrichten hinterlassen, einfach euer Headset mit Mikro aufsetzen.
Und also es gibt eigentlich keine Ausreden.
Eben. Und gerade über solche Voicemails freuen wir uns doch riesig. Ja, das war's wieder. Folge 5. Und nächste Woche dann Folge 6 mit vielen neuen, ganz interessanten Themen.
Würde ich sagen.
Und am Mikrofon waren der Chris und?
Und der Boris.
Alles klar.
Viele Grüße an die Hörer da draußen. Schreibt reichlich Feedback. Wir freuen uns.
Ja, und geht auch auf podster.de und gebt uns dort mal irgendwie ein bisschen Feedback und vielleicht auch ein Sternchen.
Sternchensammler.
Genau, Sternchen sind klasse.
Okay.
Also,
ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und happy shooting.
Tschüss.
Was hast du da reingeschrieben?
Ja, das kommt dann in der Show. Das wirst du dann schon sehen.
Der Friseur?
Ja.
Ja.
Chris? Bist du noch da?
Chris.
Boris?
Oh Manno.
Tja, der Boris hat uns gerade verlassen.
Chris.
Der Boris hat uns gerade ernsthaft verlassen. Hat sich hier ausgelockt. Skype ist abgestürzt. Ja. Aber
willst du Schluss noch mal?
Musst du
mit Skype
kriegen wir schon wieder. Das schaffen wir schon. Boris.
Einfach noch mal.
Oder auch nicht.
Oh wei.
Also du hast das echt irgendwie... Was war das jetzt? Was war das, um Gottes Willen?
Ich muss das nachher erstmal analysieren. Das ist einfach stehen geblieben hier, die Aufnahme. Ich weiß nicht warum.
Und heute fange ich wieder an.
Heute fängst du wieder an. Dann, genau. Ja, versuch mal.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Mac und GarageBand.
Oh, Schnauze.
Also.